Es ist höchste Zeit für ein weiteres Après-Ski. Hallo miteinander. Ja, wir hatten riesengroße Erwartungshaltungen vor dem ersten Weltcup-Slalom im Olympiawinter in Finnland und wir sind bitterbös enttäuscht worden. Bei den Frauen nur die Wendy Holdener in den Top 10, bei den Männern war es noch schlimmer, der Loic Meyer als bester Schweizer auf dem 14. Rang. Was ist schiefgelaufen im höheren Norden? Die Frage stelle ich meinem Gast, dem SRF-Ski-Experten Didier Plaschi. Hoi Didier.
Guten Morgen Marcel.
Ihr seht vielleicht im Hintergrund, wir sind hier im alten Tower vom Flughafen Zürich. Du bist gerade gelandet und ich wiederhole die Frage. Was ist schiefgelaufen? Obwohl ich muss sagen, ich habe mich ja, auch wegen dir, habe ich ja richtig grosse Erwartungshaltungen gehabt, weil bevor du abgeflogen bist, hast du mir gesagt, die Wendy Holdener kann in diesem Winter den Slalom-Weltcup gewinnen. Die kleine Kugel. Was ist passiert in Levi? Sie hat über 3 Sekunden verloren auf Michaela Schifrin. Erstens, warum hast du dich so getäuscht?
Erstens mal, du weißt, dass ich mein Herz voll für die Schweiz schlägt. Also ich bin ein riesen Fan und habe zwar in den letzten 2 Jahren probiert, ein bisschen mich zurückzuhalten.
Ich erwarte von dir objektive Analysen,
Didier. Mit der Euphorie und bin immer noch gleicher Überzeugung, dass wir eine Slalom-Nation sind. Wir haben beide Weltmeister vom eigenen Land. Also auch das, glaube ich, kann man die Erwartungen hoch haben. Wenn ich sagen, natürlich vor 15, 20 Jahren haben wir nie eine Erwartung gegenüber dem Slalom.
Ja, ja, aber die Zeiten haben sich geändert. Jetzt haben wir höhere Erwartungen.
Jetzt haben wir höhere Erwartungen. Und ja, mir einfach die Aussage, die Wendy gegeben hat, am zweiten Läufchen habe ich noch nie etwas gerichtet in Levi. Und sie brauchen halt ein bisschen Zeit, bis sie dann noch Winter Drittstart, das ist für eine 16. Weltcup-Saison einfach nicht mehr genug. Also ich weiss schon, ich habe mir auf dem Hinflug hier natürlich überlegt, ich muss aufpassen, ich will ja kein Sportsalon kaputt machen. Ein Mensch wird natürlich auch, also ich lege mir sehr am Herzen die ganze
Aber trotz allem am Herzen liegen, Didier, du wirst zahlt für das auf den Punkt bringen, was war.
Ja.
Warte ich jetzt von dir, dass du hier Klartext kriegst.
Ja, ich weiss, mit der Wendy ist einfach die... Ich weiß nicht, sie ist einfach verkrampft.
Ja.
Sie ist immer verkrampft, wenn es so in die Saison geht. Weißt du, so, ich weiß nicht, nicht ein junges Kalb, das auf die Matte läuft im Mittag, sondern eben eine alte Kuh, die da kommt und irgendwie stabig ist. Und wenn ich sehe, wie die in Saas Fee gefahren ist, wenn so Gami Rastas ein Kund anderthalb im Tor fährt, und dann siehst du so einen Mensch am Start und man sagt, Saperlot, das ist schon nicht normal, dass du nur so verkrampft bist in der 16. Saison, was ja um nichts mehr geht. Du hast dein Geld ein bisschen auf der Seite, du hast deine Medaille auf der Seite.
Also sie können quasi nach dem Motto fahren, was jetzt kommt, ist Zugabe.
Ja, es war ja nicht wie Dubowska krank gewesen, wie ein Popovic verletzt gewesen. Sie ging fahren wie ein Schifrin mit einem Smile im Gesicht, loslegen wie eine Lena Dürr. Du erwartest es ja doch auch nicht.
Didier, aber es gibt einen grossen Unterschied zwischen der Wendy und der Michaela Schifrin. Michaela Schifrin hat über 100 Weltcuprennen gewonnen. Und die Wendy Holdener war, glaube ich, 54 Mal auf dem Podest gewesen, oder noch mehr, aber sie hat nur 2 Slaloms gewonnen.
Aber das ist jetzt gleich.
Und sie will doch allen zusammen beweisen, dass sie mehr Rennen kann gewinnen.
Ich gebe dir da schon recht, wenn du siehst, der noch mit Mingesen Mars Dänemark immer der zweite oder dritte war. Dem geht es ja genau gleich wie der, der halt hinter der Linze, oder die, die hinter der Linze wohnt, immer zweit und dritte war. Gleich wie jetzt halt mit der Schifrin. Sie lebt im falschen Zyklus, halt, muss halt fast sagen. Die hing ja 24 Mal als zweite gewesen.
Ja, aber nicht nur hinter der Schifrin. Ich meine, es hat ja Phasen gegeben, wo die Schifrin relativ lang ist verletzt war. Und Wendy Holdener ist auch der keine Serientäterin geworden.
Vielleicht ist
sie dahinter eine Wühlhova gewesen.
Ja, aber vielleicht ist das halt nicht in ihrem Naturell und nicht in ihrer Bestimmung. Ja, vielleicht ist das so. Und ich bin immer noch, halt das Gefühl...
Also es fehlt ihr das Siegergehen, willst du damit sagen?
Ich glaube, wenn sie vielleicht... Ich kann das nicht sagen, ob das Siegergehen überhaupt da ist. Aber Siegergehen hängt euch viel von dem an, wie deine Konkurrenz fährt. Mhm. Wenn du natürlich zu einer Zeit kommst, wo niemand namhaft da ist. So wie in der Marcel Hirscher aufgekehrt. Haben wir doch alle gemeint, jetzt kommt der Christofferson zum Zug.
Ja.
Nix ist gewesen.
Der Odermatt ist gekommen.
Ist gekommen, aber im Slalom haben nachher angefangen, alle gewinnen. Und nicht der Henrik, wo wir gemeint haben, er noch Muskelmann,
Süfgebübe.
Und ich habe das Gefühl, einfach die Wendy hat das halt euch gerade nicht gepackt. Das ist der Gami gekommen. Und hat eigentlich da angefangen, Brümo, noch gerade so nonchalant, wie der Welscher sagt. Niemand hat das erwartet und hat das gemacht. Ja.
Gami Rast hat aber als Weltmeisterin auch nicht überzeugt in Levi. Ich glaube, du hast nachher gesagt, sie würde richtig heiß sein in Gurgel am nächsten Wochenende. viel steiler ist dort.
Weil steiler ist, also ich hätte bestimmte Fähigkeiten dazu gewonnen im Flachau. Auf der anderen Seite, ich glaube, wird einfach nicht unterschätzt, wer es mit einer Schifferin gesehen hat, ist ja gesunken wieder. Im Riesenslalom hat es ja nicht funktioniert letztes Jahr, wenn sie zurückgekommen, hat ja den Sestri ja sich nicht qualifiziert. Und mit der Gami Rast habe ich das Gefühl, das sind halt schon so Persönlichkeiten, die ein bisschen reagieren wie der Achilles. Mhm. Geniale Persönlichkeiten, ja. Aber halt wenn das, was etwas tüpft oder etwas weh macht, bist du nicht unbefreit. Mhm. Da müssen sie heute zugeben. Das ist mit der Freude, glaube ich, nur schlimmer als mit den Herren. Die Herren den drüber wegwalzt über den Schmerz und Freude sind halt sensibler.
Du gibst mir die Stellvorlage für die Diskussion über die Männer. Loic Meijer hat ja auch seit ja, gut einem Jahr immer wieder Rückenprobleme. Du hast dann nachher gesagt, in Sölden, wo er 14 wurde, sind zwei Sachen zusammengekommen. Das Rückenproblem und die schlechte Sicht, wo für ihn Gift ist, oder? Aufgrund von dem körperlichen Handicap. Jetzt in Finnland hat die eigentlich die Sicht gepasst. Und trotzdem ist der Loic wie in Sölden nur 14 geworden. Deine Erklärung.
Stelle ich mir permanent Fragen. Du siehst einfach einen Braten, wie der vom Start weggeht, was für eine Gestik das der hat mit dem ganzen Körper, oder der Body Language.
Ja.
Das wird ein Loic nie haben, der Body Language. Und ich habe das Gefühl, wenn es da oben so flach losgeht, kommt der Loic gar nicht in den Body Language rein, den er muss haben.
Für alle Nicht-Walliser oder die nicht so begabt sind im Englischen, die mit Body Language, Körpersprache.
Körpersprache, wie der da gestikuliert, wie der mit den Händen umeinander schweigt, macht, der fährt sich wirklich in einen Samba-Rhythmus drin.
Ja.
Und beim Loic ist halt einfach so kühl, nüchtern, so wie er halt auch als Person ist. Mhm. Auf der einen Seite halt genial, aber hier in Levi musst du vom Start rauskommen wie eine Rakete und musst in dem Modus drin sein, bis unten am Ziel, was ich schon in Hallberg gezeigt hat, mit vollem Risiko. Und der Loic ist nicht auf das Niveau gekommen, wo er bereit war, das zu machen. Ist vielleicht auch wieder nicht scheiss naturell. Mhm. Oder wenn es nicht scheiss naturell ist, warum schafft er nicht dran? Mhm. Wenn man schon mal weiss, dass Levi halt immer das erste Rennen von der Saison ist.
Mhm. Ich habe mit dem Felix Neureuther nach dem ersten Lauf telefoniert. Und er hat dann gesagt, ja, er hätte in Levi auch schon wieder Loic gestern das Nummer 1 gehabt. Und in Levi sei das nicht unbedingt der Vorteil, die 1. Oder dazu ist gekommen, der erste Lauf sehr, sehr zügig. Und ich habe dann gesagt, im zweiten Lauf wird das ein bisschen anders sein, werden wir einen viel schwereren Lauf haben, weil im Loic Meijer sein Trainer Thierry Menne setzt. Und du hast dann nachher, nach der Besichtigung des zweiten Lauf hast du von einem einfachen Lauf erzählt, was mich dann nachher erstaunt hat, oder? Wenn ich als Schweizer den zweiten Lauf fahren kann und ich weiss, ich habe mit dem Loic Meijer den besten Techniker, den ich das Schwierigste herstellen kann. Wieso setze ich dann so einen einfachen Lauf?
Da haben wir die Frage gestellt. Ich habe gewusst, dass du mit der Frage kommst.
Wieso hast du das gewusst?
Ja, weil ich es gestern angetehnt habe im Fernsehen. Das war wieder so ein fies Läufer.
Ich habe gar nicht
geschaut. Hast du gut, okay. Thierry Menne, er hat einfach eine Anzahl Tore. Das hat der Jojoi gesehen am Samstag. Du musst die 68 Schwinge machen. Du kannst nicht mehr Schwinge machen. Von dem her bist du ein bisschen vorgegeben. Und das war eigentlich wirklich gestern der einfachste Läufer von diesen 4 Tagen. Ich kann es auch nicht begreifen. Warum das so ist. Weil wir ja gestern gesehen, der zweite Lauf, du hast als Zuschauer nur müssen schauen, wann macht der einen Fehler und dann ist er weg gewesen. Und mich durch das ist nicht der Slalom, dass alle so Risiko müssen nehmen, für das nur noch da bist und wer macht nicht den Fehler. Mein Augen muss doch sein, wer kann das taktisch machen. Aber wieder, seit Beginn von meiner Karriere als Experte habe ich vom Julien Vigne mal eine verkehrte Wende gesehen. Also eine Wende, wo man falsch reinfährt.
Und Julien Vigne, wieder Thierry Menne, Co-Trainer von Matteo Joris im Schweizer Slalom.
Ja, und sonst sind das live, sind das einfach 0815 live. Also, was du fast jetzt sogar kannst sagen, wenn der läuft, nicht weisst, weil es die Kurssetzung macht, dann weisst, das ist ja der Schweizer gesetzt. Das ist einfach sehr einfach. Okay, das kommt dem Daniel Juhl entgegen, aber das ist ja, ja, vielleicht hat er für Daniel Juhl gesetzt, weil er der erste ist gestartet. Ich weiß nicht.
Wäre eine Möglichkeit.
Wäre eine Möglichkeit.
Aber auf der anderen Seite schon ein bisschen komisch, oder? Weil ein Loic Meijer ist ja zusammen mit dem Tanguy Neef, das waren die einzigen Schweizer, die noch können um das Podest fahren
konnten. Ja, ich habe gestern mit einem Trainer reden können. Das war, glaube ich, Simone Del Dio. Und der hat mir gesagt, vor 15 Jahren hat der Antje Kostelic, der Vater von der Janica und von Ivica, ein Foto gemacht, wie die Kurssetzung war in Levi, und ein Foto von letztes Jahr, glaube ich. Und hat die beiden nebeneinander getan, vor 2 Jahren, und hat das der FIS geschickt und gesagt, so zerstören wir einen Slalomsport. Wir sagen, ja, Es ist nur noch von oben bis zu unten Vollgas, der meist auf der Taillierung fährt. Und irgendwas wie eine taktische Überlegung, wo irgendwas so ein Tempo wegnehmen, ist vielleicht im ersten Lauf noch im ersten gewesen, mit dem Grasic, der da den Längsschwung hat gemacht, Wende. Wenn härter wäre, wäre es noch lustiger geworden. Aber auch das war eigentlich keine grosse Schwierigkeit für. Also, meine Augen müssen Kurs setzen, müssen sich anpassen für Weltcup-Niveau. Und ich habe davor auch gesehen, wenn Kitzbühel blank heiß ist, über die höheren Wellen, da musst du nicht spinnen als Kurs setzen, sonst hast du keinem Ziel. Da kannst du den Thierry Meneläuf bringen. Aber meine Augen, jetzt mache ich mich halt wieder unbeliebt mit Thierry, sorry Thierry, ich erwarte euch mehr auf dem Weltcup-Niveau von der Kurssetzung.
Wenn du aber jetzt schwärmst, oder, vom guten alten Amte Kostelitsch, der war ja auch sehr umstritten gewesen. Also ich mag mich einmal erinnern an Kitzbühel, wo die Expertenkollege Hans Knaus zu mir ist gekommen, nachdem dass der Amte Kostelitsch oder gesetzt hat, den zweiten Lauf, und dann hat der Knaus gesagt, wenn du den Kuss besichtigst von Kostelitsch, brauchst du danach eine Kopfwehtabletten.
Ich sage in dieser Welt, das ist vielleicht politisch überall so, richtig, alles immer näher zu sehen, alles tut sich immer mehr anpassen. Und ich glaube, der Anti-Welt ja nicht so einen, sage ich so einen gegensätzlichen Kurssetzer sein, wenn andere das auch würde machen. Aber in meinen Augen ist das halt vom Anti fast wie seine Lebensaufgabe gewesen, alle zu sagen, hey, es kann doch anders gehen. Und auch ich bin der in einem Training, der halt ganz verreckte Kurssetzungen macht. Und ich bin halt fast am Pistorand und mache, wenn ich einen mit der Kurssetzung draus bringe, weil ich sage, hey, der Skifahrer, dort, der Slalomfahrer schaut vor uns, schaut das an. Und das ist ja eigentlich der Sinn von diesem wunderschönen Sport. Weil wenn man schon in der Abfahrt, kannst du das nicht mehr machen. In der Abfahrt musst du den Beim nachgehen. Das ist irgend so eine mitstudierende Piste. Super-G, wohl, das muss ich sagen, da gibt es noch freche Kurssetzungen. Entweder schnell oder drehend. Riesenslalom ist ja meistens euch. Also wenn du den Rodermodell und draussen fängst, an drehen und die Live setzen. Und sonst hast du ja keine Chance, den Rosi zu bremsen. Und im Slalom bin ich als leidenschaftlicher Slalomfahrer halt wirklich enttäuscht ein bisschen von der Ideolosigkeit der Kurssetzer. Und das tut sich natürlich nachher über Europa ins FIS-Niveau reflektieren. Warum etwas trainieren, wenn es im Weltcup nicht gefahren wird?
Du bist ja Trainer von dieser legendären Future-Gruppe von Swiss Ski, mit dem Daniel Juhl, mit dem Ramon Zehnhäusern. Das sind gemessen am Weltcup-Sieg bis heute die erfolgreichsten Schweizer Slalomfahrer. Der Juhl hat 7 Rennen gewonnen, Zehnhäusern 6. Der letzte Winter ist für beide nicht besonders gut gelaufen. Ramon ist abgestiegen ins B-Kader. Der Juhl ist nur 2-mal in die Top 10 hineingefahren, hat dann die Skimarke gewechselt von Fischer zu Atomic. Jetzt in Levi der erste Wettkampf von Atomic. Er hat sich ganz knapp für den zweiten Lauf qualifiziert. Mit der Startnummer 15 war er 30. Hat sich dann ein paar Plätze verbessert. Aber wir dürfen schon noch ein bisschen mehr warten vom Juli Zukunft. Oder wird das nicht?
Der ganze Sport entwickelt sich weiter. Und der Dani hat ja immer gewusst, seine Technik, wie er das ein bisschen fährt. Mit dem gestreckten Aussenbein habe ich gestern weniger gesehen, nur noch auf einer Kurve. Das ist der Rechtsschwung, links Aussenbein macht das recht gut. Auf der anderen Seite musst du halt pflegen, die anderen die schlafen einfach nicht. Der Dani ist ja gleich jetzt schon 31-Jähriger. 32-Jährige. Und ja, es ist einfach schon nicht einfach, weil du hast ja gestern gesehen, Albert Popov tut sich schwer. Mhm. Also das Niveau momentan mit diesen ganzen Athleten, die da reinfahren können, du kannst dir nichts mehr erleben.
Mhm. Aber Didier, das hast du immer wieder gehabt, oder? Dass grosse Namen im Slalom mal chancenlos waren. Ich denke da gerade nicht zuletzt oder an Michael Matt, wo gestern wieder sehr gut performt hat, oder, beispielsweise. Wir hatten Giuliano Razzoli, der weg war, oder, und dann plötzlich wieder eine Medaille rausfährt. Und der Juhl, oder, ist ja ein Champion, der weiss, wie man Rennen gewinnt, wie man immer wieder sagt.
Ich glaube, ich habe da zwei Sachen, die dir entgegnen kann. Auf einer Seite haben wir, dass der Daniel Juhl hier in einem Training sektorweise der Beste war. Ja. Das ist ja schon mal etwas Neues.
Was es früher nicht gegeben hat. Beispielsweise in Capitalis ist der konstant oder eine Sekunde und mehr hinten gewesen.
Genau. Auf der anderen Seite muss ich sagen, was mir nicht gefällt, ist die Homogenität in der Gruppe. Du hast eigentlich eben mit Matthias Hitten der Einzige, der ein bisschen wegfährt. Und das ist mir schon ein bisschen die Alarmglocke gebrannt. Weil wenn du natürlich so eine homogene Gruppe hast, hast du ja alle entweder sehr stark oder alle sind im Mittelfeld. Und jetzt geht es wirklich darum, zu zeigen und gurgeln, dass sie nicht konstant Mittelfeld sind, sondern konstant top.
Aber das ist ja gar nicht möglich, oder? Dass ein Loic Meyer, der letztes Jahr ist Weltmeister wurde, der Weltcup-Slaloms gewonnen hat, dass der plötzlich in so kurzer Zeit noch Mittelfeld ist.
Also, er hat nicht alles ganz mitgemacht, eben wegen seiner Rückgeschichte. Also wenn er im Training in Neuseeland ist, er schon mit dem Tanginef schnell gewesen. Ja. Jetzt aber, was ich gehört habe von den letzten Trainingsresultaten, sind alle ein bisschen schnell. Mhm. Aber ein bisschen schnell längt nicht. Mhm. Wenn eben der eine schon der Braten, wo alle gesagt haben, ja, der Braten dieses Jahr wird nicht so gut, ich habe noch mehr Fahrer gesehen. Ich glaube, der spielt auch mit den Leuten. Also er macht das wirklich so ein bisschen, einer von Alberto Tomba, ich habe es gestern euch gesagt. Das ist so ein cooler Tunsch. Der kommt, wenn alle zuschauen, macht er so ein bisschen Bipapo, so ein bisschen der Gleiche. Und im stillen Kämmerli ist er dran, dahinter wie ein Wilde. Ich glaube, das ist so einer, das ist ein bisschen ein Showman. Und das ist halt meine schöne Qualität, die er hat. Wenn das System ladet, wenn die Wettkämpfe kommen, tut er noch einen drauf. Und dann sagt er wirklich, jetzt bin ich. Und wenn ich gestern ihn noch gehört habe, was für Ziele, dass der sich noch setzt, die er nicht artikulieren will. Mhm. Also, glaube ich, wird schon noch interessant werden mit dem Typ.
Ja, ganz sicher, oder? Aber ich glaube gleich nicht, dass er der Typ ist, um der ultimative Serientäter zu sein. Ich meine, er hat schon zu seiner Zeit in Norwegen, oder? Hat ja Rennen gezeigt, wo du müssen sagen, hey, wenn er Rennen gewonnen hat, wo du müssen sagen, ja Gott, vertell ich, oder wie willst du den schlagen? Und dann ist er meistens im Rennen drauf, ist er wieder der Abschiffer gekommen.
Du darfst natürlich etwas nicht unterschätzen, er hat schon Kugel.
Ja.
Er hat einen Slalom-Kugel wie einen Marco Schwarz, wie einen Manuel Feller, wie einen Henrik. Also ist das schon eine sehr berührende Geschichte, wo ich sowieso immer sage mit dem Mental, wenn wir vorher von der Wendy kamen, die Wendy hat noch keine Kugel. Gami hat die letztes Jahr wieder super auf Kurs in dem Jahr, wo die Schifrin verletzt ist, das nicht zu machen. Sestirer hat es halt gekillt, wie der Dani Juhl vor 4 Jahren in Chamonix. Eigentlich auf Kurs ist für die Kugel, wo nachher die Saison abgebrochen ist, kommt er da in Chamonix, wo der Erste war am ersten Lauf ins Ziel. Ja. Dann hat er die Kugel. Ja. Und ich glaube, das ist halt schon noch wie ein Slalomfahrer, wir sind halt die gleichen Leute, die ein bisschen an die verpatzten Möglichkeiten halt erinnert werden. Das schwingt halt gleich ein bisschen umeinander. Mhm. Und die hat er natürlich. Mhm. Und der ist noch blöd jung. Was hat er für Jahrgang 2000?
Der ist 25 jetzt, oder?
Ja. Also von Feller, Christofferson, Marco Schwarz, ist das der Jüngste von der Clique, der eine Kugel hat.
Ja.
Und was das Schöne ist, ist der Eig und Weg, wo er geht. Und ich habe das Gefühl, wir müssen es länger wie mehr euch mit dem abgeben. Ich glaube, die Charaktere, die gewinnen im Weltcup, die gehen ein bisschen ihren eigenen Weg. Habe ich das Gefühl.
Mhm.
Also im Team sind aber gleich der Ego weggegangen. Das, glaube ich, ist die Schwierigkeit, die ich zu Swiss in den nächsten Jahren stellen
muss. Also du meinst wieder individueller?
Ich habe schon das Gefühl, aber wenn das individueller ist, nicht einfach ein Trainer da zu setzen. Ich glaube schon, der Athlet muss die Verantwortung nehmen in dem Team. Und nicht einfach, man stellt irgendjemand zur Verfügung. Hat jetzt gut funktioniert mit Madoni Vicky, mit der Gami Rast. Ich glaube, der Marc Odermatt hat eher einen Conti-Trainer, der Alejo, der eher verlangt. Also er ist eigentlich auch schon wieder. Siehst, das ist on call. Also er sagt, was er will. Mich tut das sehr der
Bernd Feuz. Ja, aber gleich, oder der Marco ist ja der Prototyp von einem Teamplayer.
Ja.
Und ist sehr, sehr erfolgreich.
Er bräuchte
also
ja das.
Er macht ja alles mit der Mannschaft.
Das Team ist auch ein bisschen das Mittel zum Zweck für ihn, natürlich. Das ist ja super so. Er ging nicht alleine gewesen wie ein Loic. Das sind ja von dem her richtige zwei Antidote, gell? Ja. Die sind ja gegensätzlich, er kann es ja nicht sein. Ja. Und ist gleich genial Skifahrer vorhanden. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir alle noch immer ein bisschen zu viel in dem generellen Training sind. Und ich sage nur, wenn du einen Ramo noch in dem Team drin hast, der so gross ist, dann braucht er andere Geschichten, dass ein Eton vielleicht braucht oder ein Ernie Luca. Wenn du aber natürlich immer zusammen bist, die gleichen Sachen machst, bist du halt viel im Mittelmaß unterwegs. Darum vielleicht halt die Kurssetzungen, die Schweizer setzen. Weltmeister im Mittelmaß.
Aber bleiben wir schnell beim Ramon. Bim hat man ja auch gesehen, also Ramon Zehnhäuser. Bim hat man ja auch gesagt, wie der super schnelle Schwung im Training war in den letzten Monaten nach dieser miserablen letzten Saison. Obwohl er ja schon im vorletzten Slalom vom letzten Winter wieder in den Top 10 gefahren ist. Vergessen viele, oder? Aber jetzt hat man im Sommer offenbar konstant wieder schnelle Schwung gesehen von ihm. Und jetzt hat er sich aber relativ deutlich nicht qualifiziert für den zweiten Lauf.
Ich glaube, wenn du jetzt wirklich die einzelnen Athleten anschaust, dann haben wir Meyer, Loic, der hat die Qualitäten, der ist halt nicht der Samba-Tänzer, der kommt nicht genau auf Knopfdruck, bekommt er auf das Niveau, was Levi verlangt hat, kann Gurgel ganz anders sein. Vielleicht auch mit ein bisschen Wut im Bauch. Mit Dani haben wir den Ski, der nicht ganz auf alle Verhältnisse passt. Ist zwar im Flachen schneller gewesen, als wir neu schon kennen. Bist du lange, dass wir nicht gegangen
sind. Aber das wird man, kann man in den Griff bekommen.
Dass mein Neugier kann in Gurgel ganz interessant werden, weil es ist ganz anderer Schnee in Gurgel.
Ja.
Und mit dem Ramon habe ich das Gefühl, er hat einen riesen Fortschritt gemacht durch diesen Sommer durch. Aber auch wieder ist in diesem Trainingsresultat gleich schnell wie die anderen. Jetzt bin ich einfach nur von dem ausgesetzt. Ich würde es wirklich... Würde ich mir Freude machen, wenn das Mittelmaß, das die Schweiz in einem Training zeigt, dass einmal der Rocha gewinnt, einmal der Iten gewinnt, einmal der Ernie gewinnt, dass das euer Top 7 ist. Und nicht, weil wir haben das ist Erwartung, doch nicht? Und nicht
unbedingt,
im Rang 15
miteinander. Ja.
Und dann haben wir den Loic, wenn er warmer wird, wo oben ist, und den Rest haben wir immer da miteinander.
Ja.
Weil der Tanguy, haben wir ja schon vor 3 Jahren gehabt, wenn er als Waldiser ist ausgekommen, als Vierter, hat sich von dem recht lange niederholt.
Mhm.
Weil der Slalomfahrer ist halt von dem her...
Ist ein Psycho.
Ja. Kompletter Psychosport.
Ja. Das weiss ja niemand besser als du, oder? Ich meine, du hast 2 Weltcup-Rennen gewonnen und bist aber auch der Ausfallkönig gewesen,
oder? Das habe ich auch. Ich bin ja nachher Psychologie studieren, genau aus dem Grund, weil ich mir überlegt, was ist das Mentale überhaupt?
Mhm.
Was geht oben ab? Und ich bin jetzt halt, wie ich das in deinem Artikel beschrieben habe, der Alfa Romeo. Und wenn aber das schon weisst, dass du der Alfa Romeo bist, dann kannst du heute mal individueller Training das ja schon machen, aber das habe ich erst im Nachhinein dann gespürt.
Du das noch schnell ausführen, für alle, die sich automässig nicht so auskennen. Oder? Du hast ja gesagt, der Vogrüniger war der Mercedes gewesen und du eben der Alfa Romeo.
Ja,
wieso bist du der Alfa Romeo gewesen?
Also wenn wir so nehmen, der Maike hat einen 2-Liter Motor und ich habe einen 1,1 Liter Motor. Also mir geht natürlich die Ventile mehr. Also das sind neue Tourenzahlen. Also das vibriert, wenn ich in die Nähe komme. Aber der Motor ist halt natürlich, weil er so gefordert ist, ist er schnell kaputt. Also, man hast es auch gut formuliert. Ich bin mehr in der Garage gesehen oder neben dem Pistorand.
Ja, ich habe nur die zitiert.
Wo der Maike, der ja nie drausgekommen ist.
Ja.
Immer Riesenslalom. Ja. Okay, es sind nicht ganz die gleiche Disziplinen gewesen. Und wenn ich das gewusst hinge, dass ich der Alfa Romeo ist, in jungen Jahren schon, und die Trainer eigentlich mich auf das vorbereitet hinge, dass das so ist, dann wäre ich vielleicht mehr der Serienmörder geworden.
Ja.
An den Rennen und wäre einfach gekommen, und, weil ich habe super können vergessen. Das ist immer noch eine Qualität, die ich habe. Ich bin nicht nachträglich, ich vergesse sehr schnell und ring.
Mhm. Aber also, du bist auch hochintelligent. Und man sagt ja immer, gerade in diesem Psychosport Slalom, sind die, die so intelligent sind und so verrückte Gedankengänge haben zum Teil, die sind nicht im Vorteil. So wie es der Alberto Tomba mal gesagt hat, wo er hat auf den Punkt gebracht, wenn du am Start eines Slalom stehst und das Ziel denkst, wirst du das Ziel nie erreichen.
Gib dir recht. Und darum habe ich euch, du wirst als junger Athlet nicht vorbereitet, wie du dich musst vorbereiten an den Start. Ich probiere es das. Es wird sicher auch Massnahmen zu geben in Teifro-Teams. Das muss ich eigentlich am Start unterschiedlich vorbereiten. Das kann man so machen wie der Mike, der eine halbe Stunde vor dem Start ist er in Schicht gekehrt gewesen, hat sich da vorbereitet, unansprechbar.
Mhm.
Ich bis 5 Sekunden vor dem Start habe ich mich so reden und machen.
Darum der Übernahme bla bla Blaschi.
Ja, da hat man den Zinsli, Andrea, hat man der mal gegeben. Ja, ich bin Gero redselig, obwohl ich der Fleigofischer bin, wo ich kein Wort rede. Ich rede nicht mit dem Fisch, also Selbstgespräche mache ich auch nicht. Und da habe ich gemerkt, bis 5 Sekunden vor dem Start bin ich halt so weit schon gewesen, dass mein Package, der Rucksack, den ich halt mitgeführt habe, nicht komplett war.
Mhm.
Ich habe die Tools nicht mitgehabt. Also ich habe in den jungen Jahren gebraucht.
Mhm.
Das Erwerben von diesen Fähigkeiten, die es vielleicht gebraucht hinge. Und ich muss sagen, ich bin dann nachher viel rausgefahren, fast wie als Schutz von meiner Persönlichkeit.
Also wie muss ich mir
ja, weil ich, wenn ich einen Fehler 2 gemacht habe, habe ich einfach aufgegeben.
Mhm.
Als Schutz, weil wieder ein Ziel muss kommen und dich rechtfertigen, was wir hier machen, was ein Wendy muss machen die ganze Zeit. Ja, warum bist du jetzt nicht besser
gefahren? Also du bist abgeschwungen, dass der Journalisten
Adelboden, ganz sicher. Ja. Hatte ich schon gesehen im Ziel und gesehen, das kommt dann mit der gleichen Frage wieder. Du mache ich lieber schnell oben
an
und gehe Steinmattli. Steinmattli parkieren mich. Der Alfa Romeo im Steinmattli parkieren.
Du hast gesagt, dir haben die Tools gefehlt, oder? Du bist ja nach deiner Karriere, also ein paar Jahre später, bist du nachher selber Trainer geworden. Und du bist ja wirklich berühmt für außergewöhnlichste Trainingsmethoden. Also ich mag mich erinnern, du bist mal sommerlang im ehemaligen Mystery Park in Interlaken, bist du auf einer Teppichanlage mit einem Slalom fahren. Vergiss den damaligen Abfahrtstrainer Sepp Brunner, vergiss ihn nie, wo er gesagt hat, du, wenn der Plaschi Erfolg hat damit, dann fahren wir im nächsten Sommer alle am Teppich und dürfen nicht mehr nach Südamerika. du hast deinen Athleten, Jul Zehnhäuser, oder hast Rollski angeschnallt und hast sie nachher von einem Auto ziehen. Alles so verrücktes Zeug. Jetzt weiss ich, im vorletzten Sommer bin ich mal mit dir, mit deinen Jungen, die du jetzt trainierst im Wallis, bin ich im Europapark, gehe eine Reportage machen. Da bist du mitten auf die verrückten Bahnen, weil du gesagt hast, das sei eine gute Atemübung. Also wir können quasi dort Atem simulieren, oder, wo man hat, oder, in einer Kompression. Bist du immer zu 100% zum Ziel gekommen mit deinen außergewöhnlichen Methoden?
Der schönste Satz, oder so, was es eigentlich gibt, ist die richtige Übung zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Alter, ja, im richtigen Gelände.
Ja.
Und wenn du diese vier Punkte zusammen bist, dann bist du erfolgreich. Mhm. Ich habe gemerkt, mit Ramon und Juli, ich habe ja nur da die Plattform KMB Kader mit ihnen, ist eigentlich die Inputs, die ich gegeben habe, fast spät gewesen. Da habe ich gemerkt, eigentlich das Niveau, das ich betreuen muss, was ich in den letzten 8 Jahren gemacht habe, ist eigentlich das Kivale U16. Mhm. Eigentlich, wenn es noch wie Schwämme sind, wenn eigentlich die Fähigkeiten noch gar nicht ausgebildet sind, da muss eigentlich der Samuel Lecco, wo es darum geht, ohne Selektionsdruck können an diesen technischen Kompetenzen zu arbeiten. Dass eben der Rucksack voller wird. Ich habe es probiert, als Direktor von Skia Valle, 5 Jahre lang, sagen wir so, es hat vielleicht so 20% funktioniert, weil mit alten Trainern oder die Trainer, die momentan umeinander sind, die sind sehr, ich will nicht sagen bemittelt, aber die sind sehr konservativ unterwegs. Die nicht gerne neue Sachen. Jetzt habe ich fast gemerkt, dass ich eine neue Generation haben muss. Also eigentlich ist die Jugendlichen, die da mit mir sind, das werden die Trainer von der Zukunft sein, die eigentlich mit diesen Tools umgehen. Weil sonst muss ich die ganze Zeit der Apostel sein oder der Prophet oder irgendetwas muss überzeugen. Und ich habe eigentlich, deutsch gesagt, die Schnauze voll. Ich mag nicht immer die Sachen erklären, warum und wieso. Darum bin ich eigentlich als Trainer auf der Piste, bin ich meistens alleinig. Mit einem älteren Teil. Mit, weil dann muss ich nicht immer nur erklären, warum und wieso. Und dann tut man der anderen da ein paar Werte drin bringen, die ich nicht will. Also wenn ich rede über einen König oder über einen Kapitän, über einen Pistolero, dann ist das ein Coach-Sprache, die wir haben miteinander. Mhm. Dann ist das nicht das Aussenbein und das Innochnei und der Hüftknick. Mhm. Ja, tu mal etwas knicken. Also wenn etwas knickt, das ist gar nicht genug.
Ja.
Ja, das mal, ja. Der soll mal dein Knie knicken.
Ja.
Im falschen Richtung.
Ja.
Gesehen, und mit diesen Werten habe ich halt über die Psychologie gemerkt, das sind halt Sachen miteinander, die halt nur so gegeben sind, die angenommen werden und wo ich einfach nicht gleicher Meinung bin. Mhm. Das habe ich jetzt geändert und bin da, wo ich bin da. Also ich habe jetzt im Fernsehen noch nicht geredet über König, Kapitän und Pistolero. Das ist ja die Coach-Sprache, die ich mit meinen Jugendlichen habe. Da lerne ich halt schon ein bisschen Swiss Snowsport-like, also wenn man das sagt, eben Züssenbein, Äusserski und das alles. Aber im Kindesalter musst du das anders programmieren.
Mhm.
Weil sonst hast du das Problem nachher, wenn du das abriefst am Start oder im Lauf, hat ja wieder Alberto Tomba gesagt, der hat an nichts gedacht. Ja,
genau.
Und nicht nur Arme nach vor und was noch immer. Mhm. Nein, dann müsste das irgendwo gespeichert sein. Mhm. Und das ist eigentlich meine Philosophie und darum sage ich, ich hänge gerne nur früher den Input.
Mhm.
5, 6, 7, 8, 9 Jahre. Und das ist jetzt eigentlich schön, der Rose Inglin hat es gerade auf Instagram den Speedcode lanciert. Du musst dir mal vorstellen, der Mensch kann erst seit 60 Jahren stehend sich schneller fortbewegen, als joggend. Das ist ja irgendwo gar nicht abgespeichert. Also wenn du Kinder hast und dann noch kleine Ski anlegst, ist die kurz so. Du tätest dann noch eigentlich schon das erste wichtigste Kriterium, die Liebe an der Geschwindigkeit. Also eigentlich müsstest du, ab 5 Jahren müssten alle Eltern mit ihren Kindern die Pfeife gerade zu Loch fahren. Die kommen dann nicht noch am Anfang. Nein, die tun schon Bremsen machen, aber irgendwann hast du hinten noch dran und dann kehrst du dann, yeah, super und so. Und ich habe das Gefühl, das, was wir momentan machen, wird eigentlich Geschwindigkeit zerstören.
Also willst du damit sagen, wir haben auf Stufe Weltcup, in dieser Slalom-Mannschaft beispielsweise Athleten, die Geschwindigkeit nicht so gerne haben?
Ja, also Frau Ramon ist nicht schon. Ich weiss noch, mit Franz Heinzer haben wir mal einen Super-G zusammen trainiert. Der Franz hat gesagt, dass er mit dem abfahren muss. Er hat vor dem Sprung durch den Flügel.
Ja.
Er hat die Flügstellung gemacht.
Ja.
Nein, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Mit den Boys ist das eher noch eine Qualität, die alle mitbringen. Und die Liebe zur Geschwindigkeit. Mit den Freuen muss ich sagen, da habe ich schon noch, bin ich der Überzeugung, dass ein Mallory Blanc weniger Respekt hat, als jemand anderes. Ich will es keinen Namen nennen. Mhm. Aber das ist jetzt eine, die Freude hat an der Geschwindigkeit, wie ein Lara Gut. Mhm. Und ich glaube, das musst du ganz früh im Mini-IO, sogar noch vorher, musst das der Grundstein legen. Die Liebe von der Geschwindigkeit, ich habe das Gefühl, das kannst du nicht mehr lernen.
Du sagst auch immer eben auch gerade zu dem Geschwindigkeits- und Überwindungsthema, jeder 16-Jährige, der bei dir ist, muss über einen 70 Meter schätzen.
Ja. Also wenn er das nicht macht, hat er irgendein so ein Problem. Ja. Wenn du die Freude nicht hast, zu springen und schnell zu werden, ja, da wirst immer, also bis letztes Jahr habe ich eigentlich immer so am Skifahren meine Expertise gemacht und einem Aspekt, was stimmt da nicht. Jetzt mache ich eigentlich nur noch die Expertise, wo bremst er. Mhm. Also wo macht er den Tempocheck von Bernhard Russi, deinen kongenialen Podcast-Partner?
Wo übrigens im Moment in der Ferien auf den Bahamas ist. Wir lassen hier ganz lieb grüssen, Bernhard. Darum bist du zum Handkuss
gekommen. Danke. Wo ich mir sage, der Tempocheck oder das Bremsen ist eigentlich nur, der Prozessor kann die Fähigkeit, das, was es braucht, zu diesem Zeitpunkt nicht abrufen. Mhm. Das Hirn sagt, hier stopp. Und dann passiert irgendwas anstellen oder ein Rutscho oder was auch immer. Ich glaube, das ist der nächste Schritt, den wir machen müssen. Wir müssen die Jugendlichen einfach temporesistenter machen und sogar das Tempo lieben. Weil wir wissen, Rücklage, Rotation, was passiert am Knie?
Ja.
Kreuzbandriss. Ja. Also meine Augen sind, wir haben viel Kreuzbandriss, weil wir die Jugendlichen nicht im richtigen Alter, ich sage immer im richtigen Alter, zwischen 5 und 12, musst du eigentlich nur ein Ziel haben mit den Kindern, das ist auf die Piste gehen und so schnell wie möglich fahren. Es werden sicher wieder so sagen, ja, aber das geht nicht, Sicherheit und das alles. Nein, die Kinder sind clever, nicht älter. Mhm. Die gehen nicht irgendwie wie Nola. Erst nachher kommen und brechen sich das Knick, weil sie das nicht im Griff haben. Mhm.
Es hat aber nicht nur Eltern gegeben, die im ersten Moment geflucht haben wegen deiner Trainingsmethode, sondern natürlich auch die Athleten selber. Ich denke da vor allem an Loic Meijer, wo du irgendwann einmal hast, einen Gummizug genommen, buchstäblich, oder?
Ja, auch wieder wird ja eigentlich diese Kommunikation, es gibt ja 4 Kompetenzen, das sind so 4 Kriterien, wie du einen Skifahrer kann operieren kann. Er hat sich selber und er tut sich selber immer hinter Frego. Er macht ja mit sich selber auch einen bestimmten Plan für einen Lauf. Ich wähle da gerne das, Tag, das. Wenn jetzt natürlich der Athlet das am Trainer kann kommunizieren, Punkt 2, dann gibt der Trainer nachher ihm die objektive Rückmeldung, was er gesehen hat. Wenn das ganz etwas anderes ist, ja, dann müssen die beiden über die Bücher gehen, weil dann schon aneinander vorbeireden. Dann habe ich das Video noch. Ja, am Abend hocken wir zusammen und dann sehen wir, das sind deine Vorgaben gewesen, du als Athlet, ich als Trainer habe das gesehen, was haben wir jetzt hier? Und miteinander ist so kommunizieren. Plus als 4. Punkt hast du die Zeitmessung und die sagt denen, das, was du probiert hast, ist langsam oder schnell. Mehr haben wir nicht. Also du siehst, es hängt viel ab vom Trainer, der es sieht, der Athlet, der sich Fragen stellt, und dann sagen, das ist auf höchstem Niveau. Aber dass sich ein Jugendlicher, der 8, 9 oder 10-jährig ist, mit einem Trainer so kann unterhalten, das geht doch gar nicht. Ja. Darum musst du eigentlich da unten noch Sachen machen, die ein Jugendlicher zwingt, das auszuführen. Mhm. Und der Gummizug ist eigentlich nur Skifahrer im Pulverschnee. Mhm. Was hat der Frank Wörndl gesagt, wenn er mit dem Felix Neureuther ist Pulver? Der Junge kann nicht pulvern. Mhm. Breit wie ein Osterhase. Ein Osterhase ist breit und die Beine zusammengebrungen für schmales Fahren und jedes Mal so hart getrickt, wo er ganz fein muss sein. Das sind einfach solche Kompetenzen, wo ich das Gefühl habe, wo eben, wenn gestern ein Hallberg siehst, wo der Trainer sagt, es ist ein begnadeter Skifahrer. Wer kommt da als Erster zu, wenn ich dir sage, das ist ein begnadeter Skifahrer?
Ein Christoffersen ganz sicher.
Und ein Schweizer? Der Loic Meijer.
Ja.
Also wir müssen eigentlich in jungen Jahren begnadete Skifahrer machen. Und nicht Roboter, die da irgendwie auf der Tajerik im Brief fahren.
Also der Loic ist wegen dem Gummizug, wo sonst bei den Kühen die Schwänze verbunden werden, ist er so ein begnadeter Skifahrer.
Unter anderem. Sicher ist ein Vater, der einen Riesenanteil gemacht hat. Der Jacques, ja. Und das ist ja wieder das, was ich euch sage. Es gibt eben keinen besseren Trainer, der eine Mutter oder einen Vater daheim mit den Kindern geht fahren. Mhm. Weil schlussendlich ist das die einzige Person, die über die ganzen Kategorien hindurch als Referenz, als Vertreibungsperson da ist. Darum, wenn du jetzt siehst, die besten Damen. Mit den Damen sind alles irgendwo ist ein Prominent von der Familie. Mhm. Und das ist in meinen Augen legitim. Mhm. Eine Kultur, Karriereplan Kultur. Ich muss sagen, oh, super, richtig Moment auf Albanien. Das sagt dem Vater immer, mit der Mutter kann ich nicht reden, da ist mir zu nervös. Als
Daniela Vater, Ceccarelli.
Ja, richtig, mit dem Vater reden. Ja, ja. Das sage ich immer, er hat alles richtig gemacht.
Ja. Du hast ja jetzt selber ein 15-jähriges Talent daheim, der Felix. Guter Slalomfahrer. Wie sieht der Karriereplan von ihm aus?
Ja, ist jetzt halt nach 18 Jahren Trainer probiere ich schon jetzt, vor allem die Quintessenz rauszunehmen und im richtigen Alter das Richtige zu machen. Und man muss immer nicht unterschätzen, was der Mensch selber für einen Charakter hat, erstens, und für Wünsche im Leben. Und ich merke es mit ihm, er ist so zweigeteilt. Er liebt auf der einen Seite Freestyle und auf der anderen Seite ist er, gefällt mir das Slalomfahren extrem gut. Er hat keinen Bock auf Riesen und auf Super-G und hat irgendwie keinen Bock weg zu sein von daheim. Mhm. Er ist am liebsten daheim. Mhm. Jetzt, was machst du mit so einem? Jetzt kannst du dir irgendein warnes Team drin tun und dann wird er nochmal ein Jahr aufhören. Also irgendwie interessant, dass das mein Sohn ist, weil das ist genau wieder so etwas, was ich irgendwie wie mit meinem Ramund anzumal fast wie suche. Ja, jetzt mal schauen, wie das weitergeht. Das ist ein Work in Progress mit ihm.
Aber jetzt ist er 15, oder? Und in einem Alter, wo du entscheiden musst, gehst du jetzt in Richtung Alpine oder gehst du in Richtung Freestyle? Also viel länger kannst du ja nicht mehr warten.
Wenn wir die Karrierepläne schauen, die bis jetzt passiert sind, gebe ich dir recht. Wer sagt, dass das alles die alten Karrierepläne für ihn gültig sind?
Okay.
Wo ich ja gestern den Braten sagte, der ein Jahr aufgekehrt hat, jetzt wieder da der beste Slalomfahrer ist, der sagt, to go my own way.
Ja gut, aber weisst, Lukas Braten aufgehört, richtig aufgehört hat er ja nie. Also der hat aus bekannten Gründen aufgrund von Lampen mit dem norwegischen Skiverband seinen Rücktritt erklärt und ist schon dann klar gewesen, dass er für Brasilien sein Comeback gibt und hat relativ zügig wieder angefangen zu trainieren.
Ich glaube aber, dass mehrere Wege möglich sind, vor allem wenn man jetzt sieht, wie lange das die Athleten fahren. Was ist der Riding 38 gestern am Start gewesen?
Ja.
Weil die Platzierung hat er gehabt, sechste war er.
Zwei Briten oder unter den sieben.
Also 38 Jahre, der Felix hat jetzt 15. Das heisst, der hat noch 23 Jahre, hat der Dummler letzter mit 35. Der erste Weltcup-Sieg. Ja. Ich frage mich einfach.
Gut, wir haben ja Hermann Mayer gehabt, oder, der irgendwie mit 26 in den Zirkus ist gekommen.
Ja, das auch noch. Ja. Und dann frage ich mich eben, sind die Karrierepläne, die wir so per se angeben oder annehmen, die genau in diesen Strukturen drin verankert sind, ist das der Weg? Mhm. Und ich muss vielleicht mal Felix schon sagen, nein, nicht unbedingt. Okay. Es kommt nur darauf an, wie lange willst du den anderen Sport machen oder in welcher Kombination können wir es machen? Also wird sicher sein, in ein Team kann er nicht integrieren. So. Das geht nicht. Weil wenn du so einen hast, das ist schon fast wieder dazu mal bin ich gewesen. Du kannst vielleicht magisch in einer Unternehmung so einen haben, aber im Skiteam ist es recht schwierig. Aber ich habe einfach schon das Gefühl, dass eben die Einzelteams momentan genau das eigentlich machen. Ja.
Aber nochmal konkret. Du glaubst, die Felix, der kann jetzt mal bis 20 kann er sich ein bisschen als Freestyler versuchen. Und wenn ihm das nachher nicht passt, wenn er zu wenig erfolgreich ist, kann er zurückkommen und noch erfolgreiche Slalom-Karriere machen.
Ich glaube, als Freestyler wieder eh keinen Erfolg gehabt, weil eigentlich der Zug schon abgefahren ist. Weil wir die Infrastruktur nicht haben im Wallis, ja, für ihm eigentlich die Möglichkeiten geben.
Aber jetzt habe ich gehört, er macht ja schon irgendwie dreifachen Rückwärtssalto.
Du hast immer das Train with the Best. Ja. Also wenn ich ihm gesagt, wenn du willst, der Freestyler werden, musst du entweder auf Davos gehen oder auf Lax gehen. Die zwei Orte hast du. Für das machen Engelberg ist sicher eine Möglichkeit. Und sonst hast du keine Chance, weil du musst irgendwas im Wallis musst du objektiv bleiben. Wenn du Hockeyaner willst werden, musst du wieder Nikio Nihishi machen. Du musst mit 12, 13 einfach weg. Im Fußball genau das Gleiche. Skifahren, Alpin ist der einzige Sport, wo du eigentlich im Wallis kannst sesshaft bleiben und erfolgreich sein. Und jetzt, er will nicht gerne weggeht. Ja. Also er will daheim bleiben. Hat er sich jetzt eigentlich noch darum, wie lange kann er jetzt eigentlich noch das andere machen?
Ja. Du hast 5 Söhne. Über Felix haben wir jetzt geredet. Sind noch weitere Sportskanonen darunter?
Ein Schutter haben wir momentan. Okay. Der ist ein kompletter Liverpool-Fan. Und Mohamed Salah.
Also die Walliser Antwort auf Virgil van Dijk.
Ja, momentan spielt er links hinten noch Verteidiger, weil er halt sehr spät angefangen hat mit Fußball. Ist zuerst ein Leichtathlet gewesen, und Skifahrer. Hat er halt das räumlich
noch nicht... Wie alt ist der Bursch?
11. Ja. Also hat er das räumlich noch nicht ganz. Er hat letztes Mal das stärkere Schwerkopfprofil bekommen und ist drauf gewesen, so die räumliche Positionierung hat er nicht im Griff. Darum ist er meinen Augen Verteidiger, dass er ein bisschen sieht, was da vorne läuft. Und hat schon das Gefühl, also hat er riesig Spass, hat er. Und von dem her, wie sie da und ich vorher gesagt habe, er hat einen Charakter. Er ist mein Sohn, er hat einen eigenen Wunsch und wird in diesem Wunsch noch unterstützen, so weit was er kann. Also mit Isch, wenn du nicht möchtest, hat der Skifahrer gar keinen Aufhör, obwohl das eine Best of 5 war im Oberwallis. Hat er von einem Tag auf den anderen hat er gesehen, er will Fußballspieler machen, der war kein Tag mehr auf der Ski gewesen nachher. Mhm. Kein Problem mit dem, weil ich habe ja meine Erfolge gehabt und ich wollte schon nicht der sein, der meine unerfüllten Wünsche irgendwie in Kinder projiziert. Nein, der Felix müsste es nicht machen. Mhm. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wenn du jetzt eher schaust, ist ein Power-Tester Zweiter gewesen in der Schweiz, er hinge schon zu Zeit für das. Also, sagen wir so, die Infrastruktur, das Coaching, das Essen, die Schuhe und das Bett sind alles optimal ausgerichtet, dass eigentlich von meinem Vater der Wunsch und von mir so ein bisschen der Träum schon noch am Laufen ist. Also er ist momentan sehr gut auf Kurs. Jetzt schauen wir, wo wir da überall noch anecken.
Du hast deinen Vater gerade angesprochen, wo dir die drei Sachen, oder, hat, besonders hat das Herz gelegt. Oder? Also du darfst nicht sparen beim Bett.
Bett, bei den Schuhen, jetzt habe ich normale Schuhe.
Ja.
Nicht Sandalen.
Qualitativ hochstehend.
Qualitativ, ja. Richtige Bergschuhe. Ja.
Und wo sollte man noch nicht sparen?
Beim Essen.
Ja. Und das tust du beherzigen.
Ja, das, hey, hast du doch die letzten vier Tage in Wien, hast du doch das gemerkt, wie wir gut gegessen haben?
Ja, mit wie schlechtem Schuhwerk, oder, dass wir irgendwas, wo durch eine verrückte Wanderung gemacht haben. Das habe ich
ist nicht schlecht Schuhwerk gewesen.
Ich schon.
Du schon, ja. Du bist,
hast es
gut. Aber ich muss sagen, du hast dich wirklich gut geschlagen. Es war nur ein Test, dass du mal siehst, wie die Trainingsmethoden von Plaschi sind, gell?
Ich wäre fast gestorben wegen Didier Plaschi, der Wanderung in Niederösterreich. Das ist ja
die Rebbergwanderung.
Dass man in Niederösterreich so einen steilen Abstieg findet, oder, dass man fast zu Tod stürzt. Oder. Er hat mir gesagt, wir machen jetzt miteinander eine Rebenwanderung und das Einzige, was ich auf dieser Wanderung nicht gesehen habe, waren die Reben gewesen, oder. Dafür wirklich felsige Abstiege. Aber kommen wir zurück zu deiner Lebensgeschichte. Der Vater, der dir die drei elementaren Sachen hat das Herz gelegt, der ist mit 49, oder, ist der gestorben. Du hast eine Schwester, die mit 59 gestorben ist und die Mutter ist nachher kurz darauf oben auch mit irgendwie 77 gestorben, was ja heute eigentlich noch kein Alter ist. Das frühe Ableben von drei so wichtigen Mitmenschen von dir, hat das dein Leben verändert?
Nein, nicht unbedingt. Also ich muss noch sagen, ich hatte noch einen Bruder, der vor mir gestorben ist, der 4 Jahre alt war. Also im 72. Oh, ja, also von dem her ist schon noch... Ja.
Was hatte der gehabt?
Der ist von einem Traktor gekippt und auf den Kopf und da gewesen. Also er ist ein Jahr vor mir, bevor ich auf die Welt bin, ist er gestorben. Was ich mir sage, nein, nicht unbedingt. Ich habe mich aber schon immer als Glücksmensch gesehen.
Weil eben genau,
ja, wegen einem Schicksalsschlag. Weil das ist ja schon immer ein bisschen zueinander geschwungen. Und das Bild von meinem Bruder da gewesen. Also bin ich schon ein bisschen ein Glückskind gewesen. Von dem her. Und euer Vater, das ist schon... Also das ist niemand um... Das ist wirklich brutal, dass so ein Mensch, wo du, wie er gesagt hast, ich wäre so gerne mit dem an den Ausgang gegangen und mal ein Fest, alles nicht gesehen, also die ganzen Sachen, meine Mutter hat da gesehen, dass wir, also wenn mein Vater jetzt die fünf Buben erlebte, wie der Freude hing in dem. Und von dem her tue ich schon probieren, mein Leben, das ja ein Alfa Romeo-Leben ist, auf der anderen Seite aber schon ruhig zu behalten, für das ich schon noch ein paar Tage habe, zu schauen, wie die fünf Buben aufwachsen. Dann ist schon ein riesiger Spass an dem.
Also dein nächstes Ziel ist, dein nächstes Lebensziel mit diesen fünf Buben ordentlich in Ausgang gehen.
Ja, eigentlich so viel Zeit wie mit ihnen verbringen und jeder unterstützt so in diesen Sachen. Und gell, der ist jetzt 11. Ich will nicht gerade zu früh mit dem in Ausgang gehen. Also es liegt schon mal alle 18 werden. Alle
nicht mit 16? Hast du bis 18 gewartet, bis du ordentlich...
Ja, nein, aber ich bleibe da schon... Okay. Er ist ja der Shooter, der Jüngste.
Jawohl, genau.
Das müssen wir dann schon gut planen, der Saison. Aber der Zeit hat, wo er ist, mit IB oder dem FC Basel.
Ja gut, er wollte ja zu Liverpool.
Ja, nachher ja schon, mit 18.
Ja, du hast ja vorhin gesagt, man muss für Fußballkarriere muss man Wallis früh verlassen.
Ja, das ist... Also, dann würden wir mal schauen, ob er daheim hat. Das ist ja wieder der Nächste. Wow. Wenn er uns als Heimkiel ist wie die anderen... Dann wird das heute noch schwierig.
Du bist ja nach wie vor oft unterwegs, oder nicht zuletzt wegen deinem Job im Schweizer Fernsehen. Du bist ja dort, oder, im regen Austausch mit den besten Trainern auf der Welt. Sind das die Leute, oder, die dich inspirieren für deine eigene Tätigkeit als Trainer?
Ja, wir haben rechte Diskussionen, sehr fruchtbare Diskussionen. Ich muss sagen, das ist für mich eigentlich besser, wo jedes Forum, jeder Weg kann, was auch immer Weiterbildungen laufen, wenn du da mit dem besten Trainer auf dem Niveau, wie ich nachher begegnen, kannst diskutieren und eigentlich kannst reden, was sind die Probleme. Momentan eine grosse Diskussion ist, warum haben die Norwegen schon Freude? kein Erfolg. Mhm. Okay, du hast also die Mina Fürst Holtmann, wo man andere ist, aber nachher hast du nichts, also sind drei Frauen am Start.
Gut, das war ja in Norwegen eigentlich immer so gewesen, dass die Frauen deutlich ja, schwächer waren als
Mann. Sie haben ja selber probiert, die Auflesung zu kommen. Ja. Du natürlich da nachher so einen Ausgleich oder von ihnen die Antwort bekommst, was sie daran denken und was ja. Das ist. Es ist halt der Öder so ein bisschen ein patriarchalisches Land, wo halt der Wikinger ist ja noch Krieg gegangen und die Frauen haben hinten dran geschaut, dass die Familie irgendwas
also organisiert. Also ähnlich wie im Wallis eigentlich.
Eben, ja, ja, wie im Wallis ein bisschen. Ja. Und dann probieren aus dem raus, konnten wir halt, ohne dass ich irgendwie Evidenz habe oder einen wissenschaftlichen Fragebogen machen konnte oder irgendetwas, probiere ich da schon auf Konklusionen zu sagen. Stimmt eigentlich schon. Ich habe zum Beispiel mit der Rachel Harnisch geredet, die eigentlich die beste Opernsängerin ist aus dem Wallis, die euch den Weg müssen gehen, mit ihr so diskutieren, was ist das Problem im Wallis, dass wir im Oberwallis Frauen nicht so international erfolgreich sind wie Männer. Mhm. Auch im Skifahren ist mit ihr einfach schon die letzte das Franz Süfte Plato.
Ja, es hat Bernadette Zurbriggen gegeben, die Heidi Zurbriggen, oder?
Nachher die Karin Rothen.
Karin Rothen und
mich, der Matik Kummerlili.
Lilian Kummer hat ein Weltcup-Rennen gewonnen.
Das Frenzi mit einem. Also es kann ja nicht sein, dass wir im Oberwallis mit zwei Gletschern, mit einer Sportschule, ja, mit dieser Infrastruktur, und da tut es mir immer anfangen und sagt, bing, bing, was ist jetzt da los? Ja. Und dann bin ich auf der Suche, warum ist der in Norwegen so, aber die Schweden dann nachher die Walküre, mit einer Hector, mit einer Persson, mit einer Pernilla Wiberg, wo da immer so diese Einzelkämpfe rauskommen. Mhm. Wenn du aber die Geschichte dann anschaust, ist immer wieder hinten dran eben auch wieder eine Person. Mhm. Oder die Person so stark, dass sie gar nicht aufhalten kann.
Anders Persson, oder, wo sehr eine starke Figur ist.
Oder was das sage ich eigentlich? Also, wenn du jetzt im Oberwallis willst, erfolgreich sein, musst du so eine starke Persönlichkeit sein oder hinten dran jemanden haben, der dich durch die Brandung führt. Mhm. Habe ich jetzt das Gefühl, und das kann ich nur in meiner Region machen, wie ich jetzt erwarte, eigentlich von jedem Trainer in seiner Region, genau die gleiche Analyse zu machen. Und das ist, ich bin fasziniert von solchen Austauschen, die ich da habe. Sicher reden wir nachher über Technik, aber es sind schon eher die grossen Zusammenhänge, die wir haben.
Lass uns zum Abschluss von diesem Podcast noch schnell ein bisschen tiefer in deine Tätigkeit beim Schweizer Fernsehen hineingehen. Für mich bist du die Expertenantwort auf Sascha Rufer. Du hast rund 50%, die dich innig lieben, die dich vergöttern als Experte. Und dann gibt es die anderen 50%, die sagen, wir verstehen den Plaschi nicht.
Ich weiss, auf was wir da spielen.
Und ich meine, ich bin unweit von der Walliser Grenze aufgewachsen. Ich verstehe das meiste, was du sagst. Ich habe aber auch schon gestutzt. Beispielsweise weiss ich bis heute nicht, was Fiku mit dem Slalomfahren zu tun hat.
Also es ist nicht Fiku, es ist ein Weg gepfickt. Gepfickt, ein Weg gepfickt.
Gepfickt.
Gepfickt, ja, okay, ja, genau. Okay. Ich finde, das war ja gewaltig, wie der alte Arnett auf das draufgesprungen ist, ja, wo er dann direkt gesagt hat, habe ich jetzt das richtig verstanden?
Ja, ja.
Und da hat man noch das nachher wunderschön. Ja. Das ist ja das immer wieder, sind da entsetzliche
Sachen. Gepfickt. Ja, was heisst das genau?
Eigentlich, wenn man zwei Murmeln nimmt, es gibt ein Spiel auf dem Spielplatz, ja, oder eben in der Pause machen wir das. Und dann tut man ja das so, probieren ein Loch zu spielen, und dann hast du andere Murmeln, die vorne dran sind, und wenn die aneinander dran tutschen, ja, sagen die, glaube ich.
Ja. Ja.
Mit uns sagt man Pfick, ja, und ja, dann springen die so weg. Und,
okay,
und das Verb umschreibt es am besten. Ja. Und der Feller hat sich natürlich auch mit dem Innenbein, zum, ja, Aussenbein, ja, weggepfickt.
Ja. Ja. Ja,
wenn man das,
ja,
so sinnbildlich, ja, machen kann. Ja. Man ist Murmeln, man ist Marfle. Das hat, ja, er auch noch nicht verstanden. Ja. Man sagt, ist gewaltig. Nein, das wirklich, aber du musst auch einen Journalist haben,
ja, ja,
der in dem Moment die Spontanität, ja, hat, ja, und euch das Ohr, ja, auf das Sitz geht. Das, ja, ist ja schon ein guter Running Gag nachher.
Also du kommentierst lieber an der Seite von Arnett als von Stefan Hofmänner.
Ja, ich sage auch, dass heute Morgen mit Mann Maruk am Frühstückstisch, wenn wir sie zurückgefahren sehen, das, ja, ist jeder anders.
Ja.
Und ich merke einfach, als Experte komme ich da drin, eher so als Laie. Und es ist schon mit jedem anders zu, ja, kommentieren.
Aber du brauchst logischerweise wahrscheinlich mehr Platz als andere.
Also mit dem Hofmänner schauen wir ja schon, dass er seinen Platz hat. Das, ja, habe ich mittlerweile gemerkt.
Dann haltest du dich ein bisschen zurück.
Da halten
wir
mit zurück.
Bei Marni kannst du dich mehr ausleben.
Ja, ja, also mit dem Hofmänner sind weniger Emotionen besser. Das habe ich spätestens in Madonna, ja, die Campiglio, ja, gemerkt, wo, ja, der Daniel Juhl sein erstes Weltcuprennen gewonnen, ja, hat.
Wo du völlig,
wo ich das Gefühl hatte, ja, ich kann mich ja nicht mehr,
ja,
haben.
Ja. Ja. Ja.
Und er hat das Gefühl gehabt, so nicht.
Ja.
Und ich bin da schon ein bisschen...
Also, dass er der ist, der die Emotionen transportiert.
Ja, da war ja nur, dass er das Gefühl hatte, ich habe einen Schaden aufgeregt, dass der Hirscher ausgekippt ist mit dem Eifädler. Das war ja nicht so. Ja. Ich wünsche niemandem um einen Eifädler.
Ja.
So sind wir nicht.
Ja. Gut. Gurgel, nächstes Wochenende, du bist wieder dort als Experte. Ja, wir werden uns rehabilitieren dort.
Wieder, wenn du nachher Olympiasieger wirst im Slalom, dann ist alles das, was vorne
interessiert kein Mensch, interessiert was in Leben
ist. Das ist immer nur die Option. Ja. Aber dass du Olympiasieger wirst, an diesem Rennen, und die Chancen sind schon verdammt klein. Es ist schon gut besser, wenn du vorher schon mal ein paar Siege gemacht hast.
Aber wäre eigentlich, wenn du jetzt gerade Olympia ansprichst, wäre eigentlich ein super Slalom für die langjährige Schützling Ramon Zehnhäusen.
Ich habe immer gesagt,
relativ flach dort,
ich habe immer gesagt, du musst eigentlich jetzt nur noch die Rennen nehmen, die du spürst an dem Tag. Das ist alles möglich. Und wir haben schon ein paar Sieger gesehen mit hoher Nummer. Ja. Das ist alles möglich.
Ja.
Also, ich tippe ich jetzt eher, er muss nicht die Kugel mehr gewinnen. Der Wespenstich machen, wenn er nötig ist.
Mhm.
Und das war ja noch für eine Statistik gewesen, der Levi gewinnt, hat noch nie Olympiasieger gemacht.
Mhm.
Was es der Bratnis kann beweisen.
Ich glaube es nicht, auf dem Ding in Bormio. Ich sehe dir die andere mit besseren Chancen.
Mhm. Ah, ich sage dir weiterhin...
Legen wir uns fest, Ramon Zehnhäuser wird Slalom Olympia.
Er muss sich zuerst qualifizieren, aber momentan...
Also gestern haben wir 3 in den Punkt gehabt.
Ja, es hat eigentlich nur der Loic hat jetzt halbe Kriterien erfüllt als 14. Ja. Also das ist schon nicht gerade...
Ja.
Wir haben Luft nach mehr, ja. Wir müssen uns schon Gedanken machen, was dahinter nachkommt. Wenn der Dino Gram und Dana ein paar aufhören, müssen wir uns schon Gedanken machen, was danach kommt.
Du hast ja sowieso gesagt, oder? Du würdest in ein paar Jahren würdest du lieber Frauentrainer als Mannentrainer sein.
Ja, weil momentan ist mit dem Damen-Rennsport der Tag der offenen Tür.
Mhm.
Da kannst du aber so etwas von durchmarschieren.
Also weil das Niveau zu wenig hoch ist.
Ja, es ist... Die fahren alle gut Ski. Ja. Tun wir nicht falsch verstehen. Also die sind alle Black League...
Ja.
King.
Ja.
Es ist aber alles offen.
Ja.
Und sehr schnell kannst du da erfolgreich sein. Ja.
Sag mir, die nächste Schweizerin, die wird das Weltcuprennen gewinnen neu?
Wendy Holdener.
Nein, die hat ja schon mal, ich meine, eine neue Schweizer Weltcup-Siegerin.
Ha! Ich weiß nicht. Die müssen mir allen zuerst noch zeigen, dass das Potenzial für eine Top 10 regelmäßig
zu fahren. Es gibt ja da bei dir im Wallis, oder? Gibt es aus dem Dunstkreis, aus der Verwandtschaft von der Karin Roten, oder? Gibt's
ja, das ist uns 08er. Also, wir haben da viel. Wir haben da die Delsa, wir haben die Bianchi, wir haben die Bond, wir haben die Fletcher, wir haben die Roten. Ja. Die 08er sind gut. Und ja, ich bin gespannt. Wir verfolgen die. Wir verfolgen die.
Gut. Also, wir werden das selbstverständlich auch ganz genau beobachten. Wie ich gesagt habe, nächstes Wochenende wieder ein Slalom-Weekend in Österreich, in Gurgel, bevor das dann in Nordamerika im Speed so richtig zur Sache geht. Danke für euer Interesse. Gute Zeit. Ade miteinander.